HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend.
Nun die Nationalhymne von Deutschland.
Erstmal geht es bei Nationalhymnen natürlich um die Repräsentation von Macht und staatlicher Macht.
Wenn ich Sie nunmehr, meine Damen und Herren, bitte, die dritte Strophe des Deutschlandsliedes zu singen, dann sei uns das ein heiliges Gelöbnis, dass wir ein einiges Volk, ein freies Volk und ein friedliches Volk sein.
Wenn die Nationalhymne angestimmt wird, dann vergewissert man sich erstmal über diese Musik gewisser nationaler Werte.
Ich glaube, wir brauchen zum 30. endlich einheitliche Lebensverhältnisse und nicht eine Debatte über eine Hymne. Ich finde, wir haben eine gute Hymne und damit kann man auch leben.
Einigkeit und Recht und Freiheit und eine gute Nachbarschaft.
Die Nationalhymne zu singen, ist durchaus praktisch. Immerhin kommt die Nationalelf da nicht auf die Idee, in der Nase zu bohren, während die Kamera von Spieler zu Spieler fährt. Solchen Nutzen erkannte seinerzeit 1984 schon Franz Beckenbauer, der seinen Kickern deshalb eine Singpflicht auferlegte. Denn singen heißt siegen, wie das anschließende 2:0 im WM-Quali-Spiel gegen Schweden eindrucksvoll demonstrierte. Wie aber ist das mit den Spaniern? Warum gewinnen sie hin und wieder jedenfalls, obwohl sie gar nicht singen? Ihre Hymne, die Marcha Real, hat nämlich nach wie vor gar keinen Text. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing, heißt es. Was aber ist mit den Özils und Boatengs, die einfach stumm bleiben? Hatten die kein Chortraining? Von offensiver Gesangsaufstellung keine Spur. Und dann entzündet sich regelmäßig eine Riesendebatte über die angeblich mangelnde Identität mit Deutschland solcher Gesangsverweigerer. Die Nationalhymne ist und bleibt also ein Aufreger, wie auch die Reaktionen zeigen auf den Vorschlag von Thüringens Ministerpräsident Ramelow, ein neues Lied der Deutschen zu entwickeln, mit einem neuen Text, der so eingängig ist, dass sich alle damit identifizieren können. Und mit alle meint er wohl vor allen Dingen 30 Jahre nach dem Mauerfall die Ostdeutschen. Aber Hand aufs Herz, wie viel hat diese Hymne überhaupt noch mit uns zu tun und wer ist wir? HR2 Kultur, der Tag für das deutsche Vaterland. Wie viel Hymne brauchen wir? Eine Frage, die wir unsere Reporterin Petra Klostermann haben stellen lassen in Fulda.
Bei internationalen Sportereignissen wird sie regelmäßig angestimmt, unsere Nationalhymne. Die meisten aktiven Sportler kennen Melodie und Text genau. Aber wie textsicher sind die Nicht-Sportler? Ein junger Mann ist überraschend firm.
Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lass uns alle streben. Brüderlich mit Herz und Hand. Danach kommt nochmal Einigkeit auf Recht auf Freiheit. Sinn des Glückes. Die letzte Strophe müsste ich selber jetzt nochmal nachlesen. Aber ich bin dafür, dass das bleibt. Warum sollte man denn die altgewohnten Sachen ändern? Nur weil andere es fordern. Ich sehe keinen Grund, es ändern zu müssen.
Und er argumentiert.
Ich finde es genauso schwachsinnig, wie es die Gebäude aus der NS-Zeit von 45 oder davor abzureißen, weil es mit dem Kriegszeitalter was zu tun hatte. Das wäre genauso schwachsinnig, weil es genauso ein Denkmal ist. Es gehört zum Land dazu und es hat auch nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun.
Und wie steht es mit der Melodie? Ein Mann mittleren Alters sagt.
Auch die Musik, die kennt man halt schon von Kindes auf und den Text, die Einigkeit, Recht und Freiheit, kennt man auch, das ist okay. Und den Text finde ich auch schon wichtig. Ne? Die Diskussion, die finde ich übertrieben. Der Ramelow macht ein bisschen Wahlkampf jetzt, finde ich. Ne?
Zwei Arbeitskollegen trinken in der Fußgängerzone Kaffee. Einem von ihnen fällt ein, dass es auch Nationalhymnen ganz ohne Text gibt.
Ich bin der Meinung, dass Spanien nur eine reine Hymne hat ohne Text. Also das wäre, was heißt eine Lösung? Für uns nicht, für die ist es so. Und die Fußballer brauchen sie nicht mitzusingen, das hat auch einen großen Vorteil.
Da die fast keiner kennt, wäre das eigentlich keine schlechte Lösung.
Laut Bodo Ramelow können sich viele Ostdeutsche mit der Nationalhymne nicht identifizieren. Das fällt auch einem Fußballfan aus Fulda auf.
Ich muss mich ja immer wundern, dass gerade bei Sportveranstaltungen viele da nicht mitsingen und irgendwie sich komisch verhalten. Ob das dann Ostdeutsche sind, weiß es nicht.
Eine 66-jährige Frau glaubt nicht, dass eine neue Hymne das Wir-Gefühl bei Ost und West stärken würde.
Also ich glaube das nicht. Ich war früher ganz links und grün. Ich finde, das ist das Lied der Deutschen. Das hört sich jetzt wieder so blöd an, der Deutschen. Aber es ist von Hoffmann von Fallersleben, glaube ich.
Ganz recht. 1841 von ihm gedichtet und in der Weimarer Republik zur Nationalhymne geworden.
Ich bin damit groß geworden. Ich bin 66. Und dieses ganze Getue, auch es war mal die Diskussion mit gendermäßig, brüderlich mit Herz und Hand, das sollte doch, glaube ich, schwesterlich mit Herz und Hand oder so. Also ich finde, diese Diskussionen, die gehen mir auf den Geist. Ich finde, bestimmte Dinge dürfen deutsche Tradition sein und bleiben. Und da habe ich auch keinen Bock, mich da mit Politikermeinungen auseinanderzusetzen, die eigentlich nur mal im Gespräch sein wollen.
Keinen Bock hatte auch Bundeskanzler Adenauer, keinen Bock auf fehlende nationale Zeichen und Würdigung. Er war zu Besuch in Chicago und wurde in Ermangelung einer offiziellen westdeutschen Hymne mit Heide Witzka, Herr Kapitän, empfangen. Diese Blamage soll den Ausschlag dafür gegeben haben, dass der Alte bei Papa Heuss die neue Nationalhymne durchdrückte, die ja eigentlich die alte ist. Werner Schneider ist Professor für Statik und Dynamik an der Universität Leipzig und engagiert sich als Vorstandsvorsitzender beim Verein Notenspur, der gerade ein offenes Forum veranstaltet, seit 10 Tagen und noch weitere 12 Tage ebenfalls in Leipzig, gefördert unter anderem von der EU. Guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Herr Professor Schneider, Sie sind dieser Tage im Dialog mit Politikern, Musikwissenschaftlern, Musikern, Bürgerinnen, Bürgern. Sagen Sie uns, warum kann eine Nationalhymne so starke Gefühle befördern? Eben auch das Gefühl unendlicher Peinlichkeit, wie eben erwähnt.
Also sicher, weil es immer damit zusammenhängt, dass Nationalhymnen identitätsstiftend sind, wenn es gut geht. Und deshalb eben auch immer die Identität angreifen, wenn es schlecht geht. Also wo bin ich verortet, wo sind meine Wurzeln? Und wir machen ja dieses Projekt, was Sie angesprochen haben und wozu wir jetzt das Forum zu nationalen Hymnen machen, also mit dem europäischen Horizont, mit 2 Ländern, Norwegen und Litauen zusammen. Und dann sehen wir, dass die Emotionalität, die immer an der nationalen Hymne ist, durchaus unterschiedlich ist. Dort in Litauen und Norwegen sehr stark, dass es auch außerhalb der offiziellen Anlässe viel Gelegenheit auf fast persönlicher Ebene gibt, die Nationalhymne zu singen und dadurch eine Verbindung zu schaffen. Und dass es in Deutschland eher so ist, dass da eine sehr schwierige, gebrochene Geschichte an der Nationalhymne hängt und deshalb solche starken Emotionen und auch solche widersprüchlichen Emotionen ausgelöst werden.
Sie haben ja die Situation, dass viele Leipziger im Grunde mit 2 Hymnen aufgewachsen sind. Sie sprechen von einer gebrochenen Tradition. Wie fühlt die sich an?
Ja, also ich bin auch ostdeutsch sozialisiert und habe deshalb auch 2 Nationalhymnen in meinem Leben gehabt. In die Hymne in meiner Kindheit, auferstanden aus Ruin, die DDR-Hymne. Und ich bin, das müsste man sich ja auch sagen, jetzt kein Verfechter dieses Regimes. Aber gerade deshalb, weil ich jetzt nicht ein Verfechter dieser Ordnung war, deshalb ist es für mich interessant zu sehen, dass selbst ich eine emotionale Bindung zu dieser alten Nationalhymne habe und eigentlich verstärkt als Jugendlicher bekommen habe, nämlich zu dem Zeitpunkt in den 70er Jahren, als man die Nationalhymne nicht mehr singen durfte.
Also 1970 wurde der Text verboten?
Nicht wirklich verboten, nur nicht mehr gesungen.
Weil also Deutschland einig Vaterland.
Genau wegen dieser politischen Botschaft, Deutschland einig Vaterland, die ja auch in dem Lied der Deutschen natürlich, in der Nationalhymne West dann auch so eine Rolle spielte. Und da auch ein bisschen in diesem Widerstand gegen diese offizielle Politik habe ich dann sofort gefragt und vielen ging das so, warum wird denn das verboten oder dürfen wir es jetzt nur noch instrumental spielen und nicht mehr singen, und haben natürlich genau sofort diese Texte dann gesehen, dass sich also das Regime davon verabschiedet hat, von der Idee, und dann die Zweistaatlichkeit als immerwährende Doktrin dann festgehalten hat, und deshalb entstand dann so ein Solidarisierungseffekt gegen das Regime mit der Nationalhymne. Und bei der jetzigen, unserer neuen Nationalhymne, konnte sich diese emotionale Beziehung dadurch nicht aufbauen, da es kaum Anlässe gibt, sie zu singen. Also außer den offiziellen
Anlässen. Vielleicht ja auch nicht den Willen, sie zu singen, denn Bodo Ramelow spricht davon, dass er auf Veranstaltungen beobachtet, dass viele Ostdeutsche eben die Hymne nicht singen. Teilen Sie diesen Eindruck?
Ja, doch, das teile ich, weil immer noch die Verbindung zwischen diesem Deutschland über alles in der Welt mit an dieser Melodie hängt. Das hat sich einfach dann damit verbunden, weil ja keine anderen Erfahrungen dahinter stehen, nicht? Und deshalb sind ja auch die zwei Strophen dann gestrichen worden. Das ist ja nicht in der DDR, nur in der DDR, dass der Text dann nicht mehr gesungen wurde, sondern die beiden ersten Strophen des Deutschlandliedes sind ja dann auch offiziell gestrichen worden, sodass dann nur noch die dritte Strophe übrig bleibt oder geblieben ist als Nationalhymne. Und schon das zeigt ja auch, dass dort eine gebrochene Tradition dranhängt, die uns natürlich dann bewusst ist. Das sind immer keine geradlinigen Geschichten, die man zu der Nationalhymne auf beiden Seiten erzählen kann, wenn man mal ein bisschen tiefer hineinblickt. Und genau das macht auch diese Schwierigkeit aus und natürlich auch dieses Gespräch. Und das Gespräch müssen wir einfach führen.
Die Menschen, mit denen Sie bislang gesprochen haben, welche Änderungen an der Nationalhymne wünschen die sich denn?
Ich glaube, dass eigentlich sogar die meisten nicht sagen, radikal alles neu, sondern sich sogar vorstellen könnten, dass ein Teil dieser DDR-Hymne von dem Text mit übernommen wurde, einbezogen würde, die sich ja auch genau auf diese Heidenmelodie auch singen lässt. Also es muss gar nicht die Eisler-Melodie sein, aber zum Beispiel dieser, eben genau dieser Bezug auf vor allen Dingen den Zweiten Weltkrieg, nicht auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, da wird ja dieser Bezug zu der Geschichte Deutschlands und in dem Fall der unrühmlichen Geschichte Deutschlands auch hergestellt. Das zum Beispiel mit aufzunehmen als zweite Strophe der Nationalhymne, das würde sicherlich von vielen als ein sehr positives Zeichen empfunden werden.
Zumal sich die beiden Hymnen silbenmäßig auch ähneln, die könnten gewissermaßen miteinander verschnitten werden, dann gäbe es einen Hybrid daraus. Man mag das jetzt bedauerlich finden, dass ein vereintes Deutschland keinen Ausdruck findet in einer gemeinschaftlichen Hymne, sondern die des Westens dem Osten gewissermaßen übergestülpt wurde. Aber da jetzt nochmal anzusetzen, ist da der rechte Zeitpunkt dafür nicht schon verspielt?
Ja, das weiß man immer erst, wenn so eine Diskussion durchgeführt wird längere Zeit. Es kann ja auch sein, dass man noch nicht drüber redet, weil es einfach noch zu sehr weh tut. Wir haben ja gesehen, Fragen des Krieges, der Beteiligung, jüdische Geschichte, jüdisch-deutsche Geschichte, das ist ja nicht etwa ein Thema, was schon durch ist und was jetzt so viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg jetzt keine Bedeutung mehr hätte, sondern die Erzählungen darüber und sich der Frage zu stellen und sich auch dafür zu interessieren, das ist ja erst von der Folgegeneration geführt worden und dort möglich geworden, weil es für die erste Generation noch viel zu schmerzhaft war, darüber zu reden. Also und insofern ist das für mich gar nicht so sicher, dass die Zeit schon vorbei ist.
Professor Werner Schneider, Vorstandsvorsitzender des Leipziger Vereins Notenspur, vielen Dank für das Gespräch. Nun kann man zweifelsohne an der Nationalhymne Anstoß erregen. Die Melodie von Haydn sollte einst einem absolutistischen Kaiser huldigen. Fernab der Musik wurde der Text wiederum von den Nazis zusammen mit dem Horst-Wessel-Lied angestimmt und ist mit dem Deutschland, Deutschland über alles, was ja eigentlich wohl über alle bedeuten sollte, schwer kontaminiert, wie gerade besprochen. Darüber hinaus, wer will schon ein Streber sein? Und das mit dem Blühen hat sich durch blühende Landschaften, die nie richtig gediehen, auch irgendwie verwirkt. Trotzdem, sagen Befürworter der Hymne, kämen in ihr doch die wesentlichen universellen Werte zur Sprache, auch mit türkischer Unterlege.
Bağrım yanıyor canım yanıyor. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes unterwand.
Und auf diese, unser aller Nationalhymne, sollen wir jetzt also verzichten müssen, so der Aufschrei, nur weil ein Ministerpräsident von der Linkspartei gerade im Wahlkampf eine Marke setzen will. Er selbst hatte ja schon erwähnt, dass der Wunsch nach einer neuen Nationalhymne in der Vergangenheit leider immer nur für empörte Aufregung gesorgt habe. Die Entrüstung war Ramelow also bewusst, vielleicht war sie von ihm auch kalkuliert. In jedem Fall aber ist sie eingetreten, wie Alfred Schmidt aus Berlin berichtet, der die dortigen Reaktionen zusammenfasst.
Zum 30. eine neue Hymne. Wäre das was? Ist das eine Schnapsidee oder nur Wahlkampfgeklingel? Abgeordnete in der Lobby des Bundestags reagieren mit Schmunzeln auf die Frage. Oder sie werden ernst, so wie Jens Lehmann von der CDU, Ex-Olympiasieger, vielfacher deutscher Meister und DDR-Meister im Bahnradsport.
Ich bin lange Zeit Sportler gewesen, ich bin Olympiasieger und Weltmeister, habe die Hymne selbst persönlich oft gehört. Es ist die deutsche Hymne und sollte auch die deutsche Hymne bleiben. Und auch die Argumente von Bodo Ramelow, ja, meiner Ansicht nach kann man vielleicht nachvollziehen, dass man die erste und zweite Strophe nicht singen sollte und dass es missbraucht wird. Das ist tatsächlich ab und zu so. Aber wir haben unsere Hymne und die möchte ich auch behalten. Und ich spreche auch für Ostdeutsche. Ich habe jetzt noch wenig oder bis jetzt noch keinen Ostdeutschen gehört, der eine andere Hymne haben möchte und bin überrascht, dass es so viele angeblich geben soll.
Leni Breimeyer von der SPD findet auch, dass die Hymne bleiben soll. Ihr Motto: An sowas sollte man besser nicht rumfummeln.
Wenn wir an der Nationalhymne gefummelt hätten, dann wäre es sicherlich richtig gewesen, 1989 drüber nachzudenken. Aber ich glaube, wir sind jetzt alle mit unserer Hymne aufgewachsen. Wir können sie alle flüssig singen und darum ist mein erster Impuls, dass wir sie gerade so lassen.
Besser so lassen, das hört man häufiger. Oliver Krischer von den Grünen hätte zum 30. Geburtstag des Vereinten Deutschlands andere Sachen auf dem Wunschzettel.
Ich glaube, wir brauchen zum 30. endlich einheitliche Lebensverhältnisse und nicht eine Debatte über eine Hymne. Ich finde, wir haben eine gute Hymne und damit kann man auch leben.
Immerhin, die Hymne löst Gefühle aus. Ulrich Frese, SPD, seufzt resigniert.
Ich habe die Forderung gerade mitbekommen und habe mich gefragt, haben wir keine anderen Probleme?
Achtung, Ironie heißt es dagegen bei Klaus Ernst von der Linken. Hymne ändern, na klar, Hauptsache mit bayerischem Zungenschlag.
Genau, wir machen die bayerische, dann hat sie das.
Humor von der eher bitteren Sorte setzt es bei der AfD. Alexander Gauland wittert bei Ramelow Sehnsucht nach der DDR-Hymne. Parteikollege Bernd Baumann lacht dazu.
Wir können ja wieder anfangen mit Auferstanden aus Ruinen. Ich habe das dumme Gefühl, Herr Ramelow möchte gern dahin zurück.
Geradezu versöhnlich dagegen klingt die Brandenburgerin Linda Teuteberg, FDP.
Diese Hymne, ebenso übrigens wie unsere Nationalfahne, die sind gerade ja Teil der Demokratie- und Freiheitsgeschichte Deutschlands. Die kommen ja eher aus den besten deutschen Traditionen. Freiheitsrevolution 1848, Weimarer Verfassung, das würde ich nicht ändern wollen. Und das finde ich eher ein Zeichen von Schwäche, wenn wir uns nicht mit unserer Demokratiegeschichte identifizieren.
Zusatzfrage: Was wäre, wenn die Nationalhymne als Wunschkonzert gespielt würde? Was wäre die Zugabe nach Einigkeit und Recht und Freiheit? Da wurden viele nachdenklich. Frieden vielleicht, Zusammenhalt und, sagt Ulrich Frese, SPD, bitte mehr Harmonie.
Einigkeit und Recht und Freiheit und eine gute Nachbarschaft.
Aber Einigkeit und Recht und Freiheit sollten dann offenbar doch schon vorkommen. Die Debatte zeigt, es ist gar nicht so leicht, sich auf einen verbindlichen Text zu verpflichten. Ein Text, der idealerweise zeitlos ist, Moden übersteht, ausdrückt, was ein Land im Innersten zusammenhält und alle unter einem musikalischen Dach vereint. Das wäre dann ja auch gute Nachbarschaft, von der wir eben hörten. In der Debatte ist also Musik drin, auch weil einigen Deutschen die Hymne peinlich ist, vielleicht auch, weil ihnen grundsätzlich ihr Deutschsein peinlich ist. Beides konnotiert mit Pathos und in letzter Zeit auch vermehrt raunendem Patriotismus. Paul Ingendey ist Schriftsteller, Literaturkritiker und Wissenschaftler und hat viele Jahre für die FAZ aus Madrid berichtet. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pieroth.
Herr Ingendey, wo die Deutschen vielleicht nicht den richtigen Ton treffen, da fehlen den Spaniern die Worte. Warum singen die bei der Marcha Real nicht mit?
Das ist ein wirkliches Phänomen und gerade für die Spanier, die so redselig sind, ja auch eine sehr lustige Erscheinung. Der sogenannte Königsmarsch, der schon einige hundert Jahre alt ist, der hat einfach nie einen Text gehabt, weil er ein Marsch ist. Der wurde getrommelt und gepfiffen und was auch immer, aber er wurde musiziert und nicht gesungen. Und das hat die Spanier, oder einige von ihnen, doch in immer wieder Probleme gebracht. Es wurde nicht mitgesungen bei der Hymne, bei den Olympischen Spielen, bei den Sportlern. Und die haben mehrere Versuche gemacht, dieser Hymne einen Text zu unterlegen und alle sind krachend gescheitert.
Vorgestern allerdings gab es dann sehr wohl einen Text. Da wurde König Felipe in der Oper von Neapel nämlich vom Chor mit Orchesteruntermalung begrüßt. Der Chor sang allerdings den Text aus der Franco-Diktatur. Das war ein ziemlicher dicker Fauxpas.
Ja, das ist sogar so, dass dieser Hymnentext aus dem Jahre 28 stammt, auch aus einer Diktatur, aber eben noch dieser von Primo de Rivera, was also ein paar Jahre vor Franco war. Und wie das denen da reingerutscht, ist mir völlig unverständlich. Sie haben sich nachher entschuldigt. Aber ich wollte eigentlich kommentieren, als ich das zuerst las vor ein paar Tagen, dachte ich, das passiert, wenn man mit seiner Hymne rumfummelt und was besser machen will, was einfach schlecht zu korrigieren ist, nämlich gar keinen Text zu haben.
Tatsächlich soll sich ja Felipes Vater, König Juan Carlos, nach der Franco-Diktatur gegen einen neuen Text entschieden haben, weswegen dann zum Beispiel im Stadion dieser mächtige Marsch ertönt, die Fans der Furia Roja auf den Rängen aber zum Summen verurteilt sind. Fehlt den Spaniern da nicht etwas? Sie sagten, die sind durchaus ein singfreudiges Volk. Wäre das nicht schön und umso mitreißender aus voller Kehle mitzuschmettern?
Ja, Sie haben völlig recht. Es wäre wirklich schön und ich habe es mir so oft vorgestellt, wie toll es wäre, gerade in den Jahren, als Ihr Fußball so großartig war. Sie hätten singen können. Es ist aber noch ein anderer Kontrast in dem ganzen Spanienbild, der dazugehört. Nämlich, es ist ein hochkonfliktives Land mit 4 offiziellen Sprachen und Konflikten in den Regionen, Baskenland und Katalonien besonders. Und da überhaupt etwas unter einen Hut zu bringen, kommt mir wie eine utopische Aufgabe vor. Und deswegen hatte das Ganze auch so farcenhafte oder komödienhafte Züge. Vor 12 Jahren wurde der Versuch noch einmal gemacht. Vor einem Jahr gab es einen anderen Fall, da haben Popsänger ihre Hymne gespielt in Konzerten und haben millionenfache YouTube-Klicks bekommen. Aber wenn man die jetzt lyrisch mal untersuchte oder philologisch sich anschaute, war das fürchterlich. Das heißt, jeder bastelt sich seine Hymne und ich fürchte, so muss es bleiben.
Das war der Versuch einer Popsängerin und eines Teilnehmers vom ESC, die eigene Versionen dieses königlichen Marsches präsentiert haben. Was war denn daran so fürchterlich?
Was fürchterlich war, das habe ich versucht zu analysieren damals, dass es lyrisch unter aller Kanone war. Das ist das eine. Das zweite war, es war eine Randschmeiße an ein nationalistisches Spanien. Es war als eindeutige Retourkutsche gegen die unabhängigkeitsbestrebsamen Katalanen gedacht. Und als politische Geste war es natürlich Käse, weil das eint das Land nicht, sondern teilt es wieder. Das heißt, da hat nichts gestimmt und der Text war von einer Qualität, über die wir gar nicht reden können, weil das wäre ihren Hörern peinlich.
Spanien sucht also immer wieder nach Worten für die Nationalhymne. Es gab dann ja auch Ausschreibungen in Zeitungen, im Netz mit Einsendungen. Aber auch da ist man nicht weitergekommen.
Nein, da hat man auch einen großen Fehler gemacht vor 12 Jahren schon. Das Olympische Komitee hat Professoren beschäftigt, also Geschichte, Politologie, Soziologie, Musik, eine Goldmedaillengewinnerin, die auch noch in der Jury hockte. Man hat vor 12 Jahren es ernsthaft probiert, hat aber durch eine Indiskretion irgendwie den Gewinner zu früh rausgegeben. Da war das eine einfache Arbeit, ein Arbeitsloser. Und das haben viele gebildete Kreise auch nicht ertragen. Das ist ein Arbeitsloser, einen guten Text geschrieben haben soll, aus 7000 Einsendungen ausgefiltert. Und das gab einen Skandal und das wurde wieder zurückgezogen. Und Domingo, Placido Domingo, hat dann den Text doch nicht gesungen. Es ist eine Wunde, die schmerzt, aber ich fürchte, man kann sie nur verbinden, man kann sie nicht heilen.
Sie haben eben erwähnt, das ist so eine Sache in Spanien mit dem Land, das zerrissen ist, auch durch den Katalonien-Konflikt. Mit der Einigkeit ist es dann ja nicht so weit her. Und das ist ja wiederum ein zentraler Topos in Nationalhymnen. Wie müsste das denn in einer Nationalhymne Ihrer Ansicht nach wiedergespiegelt werden?
Ich habe fast den Verdacht, dass unsere demokratischen Werte, leise und graue Werte sind, die sich nicht so recht für Hymnen eignen. Nun haben wir den wunderbaren Haydn. Und wir haben den Fallersleben-Text, den ich eigentlich prima finde, so wie wir ihn singen oder nicht singen. Ich glaube, dass der Zahn der Zeit ein bisschen an dem Text arbeitet, dass der Text uns fremder wird, ist gar nicht so schlecht. Ich würde einfach nicht dran rühren, wenn der Text in sich akzeptabel ist. Das ist unserer. Und die Spanier werden es einfach nicht bekommen. Ich schwöre Ihnen, ich mache mit Ihnen jede Sendung noch einmal, wenn ich mich irre, Sie werden keine Hymne mit Text bekommen.
Der Schriftsteller, Journalist und Hispanist Paul Ingenday, vielen Dank. Sie hören H2 Kultur, der Tag für das deutsche Vaterland. Wie viel Hymne brauchen wir? Eine Antwort liefert das Netz. Das zeigt Bedarf, ist jedenfalls voll von Interpretationen dieser doch angeblich so zeitlos schönen Hymne. Wobei das manches Mal nicht nur eine Frage des Geschmacks, sondern auch der Interpretation sein dürfte. Hier unser Vorschlag für die deutsche Hymne, analog zur spanischen, ohne Text. Udo Lindenberg und sein Panikorchester mit ihrer Version der deutschen Nationalhymne, veröffentlicht 1980. Die kommt ohne Text aus. Nach Lyrics sucht man da vergebens. Irgendwo war vielleicht gerade noch so ein angedeutetes Deutschland im Hintergrund zu hören. Heute spielt die Nationalhymne, wie erwähnt, vor allen Dingen im Sport eine große Rolle, worauf wir nun genauer schauen möchten. Peinlichst genau wird dabei jedem Länderspiel verfolgt, ob die auf dem Rasen nun die Lippen bewegen vor dem Spiel oder zusammenkneifen, was in Folge ganz sicher einen Shitstorm provoziert. Wilde Empörung über die mit Migrationshintergrund, die nicht ordentlich stramm stehen, die angeblich kein klares Bekenntnis zur Nation abgeben. Beispielhaft dafür eine Reaktion auf Facebook aus dem Jahr 2014. Warum hat Antonio Rüdiger nicht mitgesungen, heißt es. Wenn er es nicht möchte, kann er gerne für Sierra Leone spielen. Das ist allerdings das Land von Rüdigers Mutter. Aber ganz ehrlich, auch eine Sarah Marianne Corinna Lewe aus Delmenhorst ist nicht immer ganz textsicher.
Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes unter Pass.
Brüh im Lichte, versang sich Sarah Connor beim Eröffnungsspiel der Allianz Arena in München 2005. Damals spottete die Presse. Sarah Connor war peinlich berührt, aber der Fauxpas war auch schnell wieder vergessen. Seit einigen Jahren jedoch gerät die Nationalhymne immer wieder zum Mittelpunkt heftiger Diskussionen. Besonders zu Ereignissen, bei denen der Nationalstolz aufblüht, wie beim Sport. 2016 zum Beispiel vermasselte der Diskuswerfer Christoph Harting seinen Olympiasieg. Bei der Siegerehrung in Rio de Janeiro machte er den Hampelmann. Er verschränkte die Arme, pfiff und tanzte zur deutschen Nationalhymne. Für ihn ein Ausdruck seiner Freude, für andere ein Skandal. Der Olympiasieger erhielt Hassbotschaften aus dem Internet. Die Presse und auch einige seiner Kollegen diskutierten sein Verhalten. Und Christoph Harting ließ sich provozieren.
Es ist schwer, auf die Nationalhymne zu tanzen, habe ich festgestellt. Also ehrlich gesagt ist mir das, was Sie über mich denken, auch vollkommen egal.
Später muss er sich für sein Verhalten entschuldigen. Besonders aufmerksam wird auch immer wieder das Verhalten der deutschen Nationalspieler beim Fußball verfolgt. Vor allem, wenn sie eine Migrationsgeschichte haben. Jerome Boateng, Sami Khedira und Mesut Özil singen die deutsche Nationalhymne nicht mit oder bewegen nur leicht die Lippen. Zu jeder Europa- und Weltmeisterschaft beginnt deswegen von neuem die Diskussion um die angeblich misslungene Integration der Spieler in Deutschland. Auf Twitter, Facebook und Co. machen Zuschauer ihrem Ärger Luft. Boateng und Özil singen die Hymne nicht mit. So viel zum Thema Integration. Oder? Ich finde, wenn man für Deutschland spielt, sollte das Pflicht sein. Richtig hochgekocht ist der Streit um das Singen zur letzten Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Das Foto der beiden Nationalspieler, Mesut Özil und İlkay Gündoğan, mit dem türkischen Präsidenten, sorgte für mächtigen Aufruhr. Als ähnlich skandalös wurde aber auch das Schweigen der beiden während des Einspielens der Nationalhymne vor dem Spiel gegen Mexiko gesehen. Der ehemalige Fußballprofi Steffen Effenberg befand zum Beispiel:
Wenn Özil so zu seinem Land steht, nämlich unser Land, Deutschland, dann soll er auch in Zukunft die Nationalhymne mitsingen.
Eine Erklärung dazu gab Mesut Özil bereits 2017. Während die Hymne gesungen wird, bete er für sich und sein Team.
Mariska Lief, und das waren ja auch die Pfiffe nicht nur gegen Mesut Özil, sondern auch gegen İlkay Gündoğan. Nicht nur, weil beide den türkischen Präsidenten zu einem PR-Termin getroffen hatten, sondern weil sich das für einige empörte wie Verrat anfühlte, dass die beiden als Symbol einer gelungenen Integration verkauft wurden und dann nicht zu uns halten, so die Reaktionen, weil ihre Seele offenbar dann doch stärker mit der Türkei verbunden sei. Professor Michael Mutz ist Sportsoziologe an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pirot.
Herr Professor Mutz, warum ist es denn einigen Deutschen so wichtig, dass die Fußballspieler, und zwar alle, die Nationalhymne mitsingen?
Ja, die Fußballnationalmannschaft übt erstmal grundsätzlich sowas wie eine Identifikationsfunktion in der Gesellschaft aus. Das heißt, sie ist beliebt, sie ist populär, die Menschen identifizieren sich mit dieser Mannschaft, und die Mannschaft wiederum steht jetzt nicht nur für die 11 Fußballspieler, die da auf dem Platz stehen, sondern sie repräsentiert die Nation, und entsprechend entsteht diese Erwartungshaltung, dass sich dann eben auch die Spieler auch mit dem Land identifizieren. Und eine Möglichkeit, diese Identifikation zu zeigen, ist es eben, dass die Spieler die Nationalhymne mitsingen.
Allerdings waren Nationalspieler jahrzehntelang stoisch verstummt. Auch ein Franz Beckenbauer sang bei der WM 1974 nicht mit, und da hat es auch keinen gestört.
Ja, wir können, wenn wir die Berichterstattung beispielsweise der Fußballweltmeisterschaft 1974 vergleichen mit der heutigen Fußballberichterstattung, sehen, dass sich da einiges verändert hat. Und zwar aus einer sehr sachlichen, nüchternen, distanzierten Berichterstattung eine sehr emotional aufgeladene, zum Teil auch patriotische Berichterstattung geworden. Das hat etwas damit zu tun, wie sich grundsätzlich das Verhältnis in Deutschland zu den Symbolen des Nationalstaats verändert hat. Während man Mitte der 70er Jahre noch zeigen wollte, auch gerade bei großen Fußballturnieren: Deutschland ist jetzt ein demokratischer Rechtsstaat, grenzt sich sozusagen bewusst ab von der Zeit des Nationalsozialismus, indem man also eine besonders sachliche, distanzierte Haltung zum Nationalstaat an den Tag legt, auch die Fußballspieler eben an den Tag legen. Zum Teil, wenn man sich die alten Bilder anschaut, sieht man sogar, wie die so leicht verschämt sogar nach unten schauen, natürlich auch nicht die Hymne mitsingen. Und das hat sich eben inzwischen sehr, sehr stark verändert, hin zu einem eben doch wieder offeneren Umgang mit den Symbolen des Nationalstaats, so wie das eigentlich ja auch in vielen anderen Ländern gang und gäbe ist.
Wenn dann jetzt aber vor allen Dingen die in den Blick geraten, die zwei Pässe besitzen, geht das dann um eine Hymnendiskussion oder ist die ein Stellvertreter für eine Diskussion um Identität, Zugehörigkeit und Ausgrenzung?
Ich würde sagen, dass das ganz klar eine Stellvertreterdiskussion ist, um eben die Frage, wer sind wir, wer wollen wir sein, und dass sich eben in dieser Diskussion eine grundsätzliche politische Debatte widerspiegelt, nämlich eben, sind wir eine offene, multikulturelle Gesellschaft, ist die Fußballnationalmannschaft dann natürlich ein Spiegelbild der deutschen Gesellschaft, und Spieler wie eben Mesut Özil oder İlkay Gündoğan, die gehören dann natürlich ganz klar zu unserer Gesellschaft dazu und sollten dann auch nicht irgendwie besonders kritisch beäugt werden. Und das kollidiert natürlich immer mal wieder mit bestimmten nationalistischen Ressentiments, die es ja auch in unserer Gesellschaft gibt, derer, die sozusagen eine stärker ethnische Perspektive anlegen, ob jemand eine deutsche Nationalmannschaft nominiert werden sollte und dann eben auch Deutschland repräsentieren kann.
Warum entzündet sich diese Debatte denn ausgerechnet immer so gerne am Fußball?
Ja, die Debatte entzündet sich vielleicht deshalb am Fußball, weil eben der Fußball ein extrem populärer Sport in Deutschland ist und die Fußballnationalmannschaft einfach wichtig ist für ganz viele Menschen. Also hier werden die vielleicht sonst sehr abstrakten politischen Debatten erlebbar und greifbar. das Thema Nation wird sozusagen beim Fußball konkret erfahrbar. Die Menschen fiebern einfach mit, wenn die deutsche, also viele Menschen fiebern einfach mit, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt, leiden mit, singen mit, freuen sich mit. Und auf die Art und Weise wird sowas wie der Nationalstaat, der eben sonst irgendwie nur eine sehr abstrakte Gestalt hat, konkret erlebbar.
Wenn Sie sagen, singen mit, wie viele singen denn eigentlich die Hymne mit?
Ja, wir haben auch mal in einer Umfrage 2016 begleitend zur damaligen Fußball-Europameisterschaft die Menschen in Deutschland gefragt, ob sie beim Fußball oder vor Fußballspielen die Nationalhymne mitsingen. Und ich war selber überrascht. Ich fand es bemerkenswert. 21% haben gesagt, dass sie das zumindest ab und zu tun. Und das ist eben auch nochmal ein Anhaltspunkt dafür, wie eng diese Verknüpfung von Fußballnationalmannschaft und Nation bzw. Nationalstaat dann tatsächlich auch ausfällt.
Umgekehrt wäre ein Fünftel bei der Nationalelf aber wahrscheinlich skandalös. Die Bild sprach auch schon mal vom Hymnenstreik der Nationalelf. Unionspolitiker beschwerten sich immer wieder in der Vergangenheit, die Spieler seien nicht sangesfreudig genug, das Verhalten sei beschämend. Man brauche eine Pflicht zur Nationalhymne. Die Lustlosigkeit beim Absingen sei ja nur ein musikalischer Ausdruck für den laschen Führungsstil des Bundestrainers. Wann entstehen solche Diskussionen? Vor allen Dingen dann offenbar nach Niederlagen?
Grundsätzlich würde ich diese Kritik, die in diesen Diskussionen aufkommt, überhaupt nicht teilen. Ich denke nicht, dass es sowas geben kann wie eine Pflicht zum Hymnensingen. Das ist doch ziemlich obskur, dieser Vorschlag. Es zeigt eigentlich eher, wie selbstverständlich es eigentlich für uns geworden ist, dass zum Beispiel vor internationalen Fußballspielen die Hymnen abgespielt werden. Es ist sozusagen aus meiner Sicht ein Beispiel dafür, für etwas, was in der Soziologie als banaler Nationalismus diskutiert wird. Also die Gestalt der Nation ist tief in den Alltag eingelassen und anstatt das zu hinterfragen, warum das eigentlich so ist, regen sich dann eben ein paar darüber auf, dass jetzt manche Spieler nicht mitsingen. Und dass das in der Tat vielleicht nach Niederlagen besonders stark aufkommt, das liegt wahrscheinlich an den üblichen Suchbewegungen nach Niederlagen, dass man irgendwelche Gründe da anführen muss, warum man jetzt eben bei einem Spiel verloren hat.
Ist das eigentlich etwas besonders Deutsches, da so unlocker und ernst dran zu gehen?
Ja, in gewisser Weise ist es natürlich eine typisch deutsche Frage, sich sozusagen besonders genau damit auseinanderzusetzen, wie wir mit der Nation und mit den Symbolen des Nationalstaats umgehen. Wir haben da ja auch sozusagen historisch ein Erbe zu tragen und müssen uns sozusagen immer wieder vielleicht ein bisschen kritischer, ein bisschen reflektierter dazu positionieren, wie offen wir eigentlich sozusagen mit dem Thema Nation umgehen wollen. Was ist sozusagen vielleicht ein erwünschter oder noch gesunder Patriotismus und wo fängt es aber an, in einen gefährlichen und eben nicht erwünschten Nationalismus umzuschlagen? Ja, nämlich dann, wenn es nicht nur eine Verbundenheit zum eigenen Nationalstaat ausdrückt, sondern wenn eben zugleich auch die Abwertung von anderen Nationen, von Fremden, von Minderheiten damit einhergeht. Und diese beiden Phänomene, also dieser vielleicht gesunde Patriotismus und der gefährliche Nationalismus, die sind unglaublich eng beieinander gelagert und die Übergänge sind dort fließend. Und insofern kann ich es eigentlich nur begrüßen, dass solche Debatten auch tatsächlich regelmäßig geführt werden.
Professor Michael Mutz, Sportsoziologe von der Uni Gießen, besten Dank. Soweit zu den Chor- und Prügelknaben der Nation, die für uns unser Vaterland besingen. Und damit geht's ja schon los. Warum eigentlich nicht unser Mutterland? Und warum eigentlich brüderlich statt gemeinschaftlich? Einwände, die letztes Jahr die Gleichstellungsbeauftragte des Bundesfamilienministeriums hervorgebracht hat, Kirstin Rose Möhring. Auch daran entzündete sich eine heiße Debatte, die vielleicht einfach eine symbolische Debatte war, gegen die da oben die Sprachregeln vorgeben. Noch dazu extra politisch korrekte, was eine Einladung zu sein schien an Elitenkritik insgesamt und am angeblichen Genderwahn. Österreich ist da weiter. Da müssen sich die großen Söhne schon seit 8 Jahren den Ruhm mit den großen Töchtern teilen.
Heimat bist du, große Söhne. So klang die österreichische Nationalhymne bis 2012. Die ehemalige Familienministerin Maria Rauch-Kallert wollte aber, dass nicht nur die Söhne Österreichs in der Hymne berücksichtigt werden. Die konservative Politikerin startete 2005 eine Initiative für die Töchter.
Ich wünsche mir lediglich, dass der Satz Heimat bist du großer Söhne gegen Heimat großer Töchter Söhne geändert wird.
Das kam nicht überall in Österreich gut an. Von ihrer eigenen Partei ÖVP bekam Rauch-Kallert wenig Unterstützung. Auch in den anderen Parteien überwogen die Söhne-Fans.
Ich habe immer respektiert den Wunsch der Frauen, auch berücksichtigt zu werden, wenn die Männer schon explizit genannt werden. Es hat sich aber gezeigt, dass offensichtlich die Veränderung von zwei Wörtern in einem Text eine ganze Nation bewegen kann.
Besonders bewegt zeigte sich damals die FPÖ. Von Gender-Klamauk war bei den Rechtspopulisten die Rede. Ihr Vorsitzender Heinz-Christian Strache fragte spöttisch, wann denn die österreichische Bundesadlerin ein Handtäschchen umgehängt bekäme. Auch im Internet gab es harsche Kritik der Traditionalisten samt sexistischer Anfeindungen gegen die Initiatoren. Wenig Verständnis damals, auch auf der Straße.
Warum soll man ein altgedientes Lied ändern?
Also für mich ist es idiotisch, wenn wir in Österreich nicht andere Sorgen haben.
Auch Maria Rauch-Kallert gab zu, dass die Textpassage in der Nationalhymne nicht das dringendste Problem für die Gleichberechtigung in Österreich ist.
Aber es ist ein Signal, das die Leistungen der Frauen mit einschließt.
Maria Rauch-Kallert gelingt es schließlich, eine parteiübergreifende Basis für ihr Anliegen zu finden. Unterstützung gab es vom obersten Gerichtshof. Er entscheidet 2010, dass eine Textänderung der Nationalhymne als Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen zulässig sei. Auch Sängerinnen stellten sich in den Dienst der Töchter, etwa Christina Stürmer. Sie wurde sogar von den Erben der Originaltextdichterin Paula Preradovic erfolglos verklagt, weil sie das Lied in der neuen Fassung im Fernsehen aufgeführt hatte. Mitte 2011 wird es dann amtlich. Das Parlament in Wien beschließt, dass ab dem 1. Januar 2012 die neue Hymne gilt. Söhne werden um die Töchter ergänzt und aus dem Brüderchor wird ein Jubelchor. Auch heute noch gibt es einige Österreicher, die der alten Hymne nachtrauern. Der Volksmusiksänger Andreas Gabayé etwa, der noch dem alten Text treu geblieben ist.
Ich glaube ganz schlicht und einfach, dass das ein Stückerl österreichisches Kulturgut ist, ein Stückerl historisches Kulturgut, das man in meinen Augen einfach nicht verändern hätte müssen.
Sirtjan Govedaritza. Historisches Kulturgut, so ja auch die Argumentation hierzulande bei denen, die eine Beibehaltung des Deutschlandlieds befürworten. Immerhin habe so ein Stück Musik einen Ewigkeitsanspruch, da könne man nicht alle Nase lang mal rumschrauben und die Aura zerstören, nur weil gerade Moden und Befindlichkeiten wechseln. Andererseits wurden die Ostdeutschen im deutschen Einigungsprozess nun mal überrannt. Es wurde ihnen eine Hymne verordnet, statt etwas Gemeinschaftliches zu finden. Lothar de Maizière etwa, der erste demokratisch gewählte und zugleich letzte Ministerpräsident der DDR, hatte die Idee, Brechts Kinderhymne zu nehmen und spielte die Wolfgang Schäuble angeblich direkt mal auf der Geige vor. Schäuble allerdings soll geantwortet haben, es gebe doch wirklich Wichtigeres zu regeln. Auch das ja heute wieder ein Argument. Rein musikalisch, vom Zusammenspiel von Takt und Metrik würde es aber tatsächlich wunderbar passen.
Anmut spart nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, da sein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, das die Völker nicht erbleichen, wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen. Uns wie anderen Völkern hin, uns wie anderen Völkern hin. Und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein. Von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir's. Und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's, so wie anderen Völkern ihr's.
Wolf Biermanns Version. Peter Zudeik ist Journalist und Autor und hat das Buch geschrieben Heimat, Volk, Vaterland, eine Kampfansage an rechts. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Zudeik, wir haben gerade die Kinderhymne gehört von Bertolt Brecht, gemixt erst am Anfang dann auch mit Haydns Kaiserlied und Eislers Auferstanden aus Ruin. In Ihrem Buch beziehen Sie sich ja immer wieder auf diese Kinderhymne. Wäre die besser geeignet als Nationalhymne?
Ja, vom Text her sowieso. Das lässt sich bloß schlecht mit Pauken und Trompeten und Chingderassabum machen. Das haben wir ja gerade gehört. Und Eisler hat es ja auch für eine Sopranstimme geschrieben. Das habe ich mal im Original gehört. Das ist relativ schauerlich. Also von daher gäbe es für Militärkapellen, und die sind ja vor allen Dingen gefragt bei Hymnen, doch eine große Schwierigkeit.
Jetzt haben wir diese Hymnendiskussion. Warum werden da gerade jetzt diese alten Schlachten wieder geschlagen?
30 Jahre nach 1989, das ist, glaube ich, der Anlass. Also Bodo Ramelow ist einfach gefragt worden von der Rheinischen Post, bei der er zum Interview saß. Und man denkt ja immer, oh, Ramelow, der hat jetzt eine Diskussion aufgerissen. Nein, nein, er ist gefragt worden, hat eine Antwort gegeben. Er hat sich auch schon früher dazu geäußert und hat, wie viele andere übrigens, Wolf Biermann ja schon ganz früh, nicht etwa Lothar de Maizière hat das erfunden, sondern Wolf Biermann hat schon ganz früh das in die Debatte geworfen, dass man doch sowas Schönes wie die Kinderhymne eben vor allen Dingen vom Text her, von diesem doch sehr, unoffensiven Text her, das uns doch schon ganz gut passen könnte. Aber es wollte keiner.
Jetzt haben wir aber diese Debatte. Ist das die Debatte, die wir jetzt aktuell brauchen in Zeiten von Bildungsmisere zum Beispiel oder Wohnungsnot?
Na, kein Mensch braucht diese Debatte, weil es erledigt ist. Diese Messe ist einfach gelesen. Man kann immer wieder nett darüber reden und sich an die Historie erinnern, wie das alles zustande gekommen ist. Und auch daran erinnern, das halte ich dann schon, wenn wir schon mal darüber reden, für wichtig, dass, Sie haben es ja eben angemerkt, dass den Ostdeutschen einfach so vorgesetzt worden ist, wie die Verfassung Westdeutschlands den Ostdeutschen vorgesetzt worden ist, obwohl in der Verfassung was ganz anderes steht. Nämlich das, wenn sich die beiden Deutschlands vereinigen, man sich eine neue Verfassung gibt. Nö, hat man nicht gemacht. Und andere nationale Symbole, na, hätte man doch auch mal drüber nachdenken können. Man darf ja nicht vergessen, wie ist das denn zur Nationalhymne der Westrepublik geworden? Durch einen Federstrich von Konrad Adenauer. Der Theodor Heuss, der Bundespräsident, wollte was ganz anderes. Und der hatte ein schönes Argument. Er sagte ja, der tiefe Einschnitt in unserer Volks- und Staatengeschichte sei einer neuen Symbolgebung bedürftig. Ich fand das nicht so falsch. Und der Adenauer hat gesagt, nee, machen wir nicht.
Nun ist ein Problem dieser Hymne ja ihre unheilvolle Vergangenheit, mit der die AfD ja aktuell auch spielt. Gerade hat Björn Höcke, Spitzenkandidat in Thüringen, die erste Strophe beim Treffen der Nachwuchsorganisationen auf der Bühne mitgesungen. Also das gibt es solche Versuche. Wäre das trotzdem nicht ehrlich, an dieser kontaminierten Hymne, sage ich mal, festzuhalten, weil die ja genau dafür steht, für Deutschlands komplizierte und auch katastrophale Geschichte, die wir eben mit einbeziehen, statt sie zu verschweigen?
Ja, also es ist mir ein bisschen zu kompliziert argumentiert, zu sagen, das trägt Geschichte. Ja, dann trägt es aber die ganze Geschichte. Dann trägt sie die ganze Geschichte von Hoffmann von Fallersleben, inklusive der ersten und zweiten Strophe, und die ganze Geschichte des Ersten Weltkrieges, die ganze Geschichte der Nazis, die ganze Geschichte des Zweiten Weltkrieges, wo eben dieses Lied geschmettert worden ist als imperialistisches Lied. Und da muss man das eben dazu sagen und mit einbeziehen. Die einzige Frage, die mich interessiert, ist ja, haben wir ein neues Deutschland nach der deutschen Einheit oder haben wir das nicht? Und wenn wir ein neues Deutschland haben, Warum war die Überlegung das nicht wert, zu sagen, dann brauchen wir auch eine neue Nationalhymne? Also Wolfgang Schäuble, das halte ich nur wirklich für arg arrogant. Haben wir keine anderen Sorgen. Na, wenn wir Symbole für wichtig halten, für mich sind die nicht wichtig. Also ich muss keine Hymnen haben, ich muss keine Staatssymbole haben. Aber es gibt Menschen, für die wichtig sind. Und dann ließe sich doch mal überlegen, ob wir dann da nicht was Neues für ein neues Deutschland finden.
Und aber das, wie gesagt, stößt ja auch Ramelow an. Also er sagt, eine Hymne für alle, wie soll das denn gehen, eine Hymne für alle in einer Zeit, in der alles immer diverser wird? Welcher Konsens soll das sein? Wer sind wir dann und welches Vaterland wollen wir besingen?
Ja, das möchte ich auch gerne wissen. Muss vermutlich Udo Lindenberg bitten, was zu dichten oder die Toten Hosen oder Helene Fischer. Oder man macht einen National Anthem Contest. Das muss ja immer englisch klingen und dann kommt da was zusammen. Nein, das ist natürlich albern. Ich nehme mal an, Ramelow weiß das auch, dass das albern ist. Das kriegen wir nicht hin. So eine Diskussion darüber, was denn nun die Hymne wäre. Das ist vorbei. Es hätte vor 30 Jahren entschieden werden müssen. Es ist meines Erachtens falsch entschieden worden. Nur haben wir es. So arg weh tut's dann auch nicht.
Peter Zudeik, Autor des Buchs Heimat, Volk, Vaterland, eine Kampfansage an Rechts, erschienen im Westend Verlag. Dankeschön. Anknüpfend an den erwähnten Anthem Contest titelte heute die Taz: Deutschland sucht die Superhymne. Vielleicht wäre das ja mal was für eine Castingshow oder für den ESC, der nächste Woche beginnt, soll der sich doch mal der Nationalhymne annehmen und abstimmen lassen. Das war H2 Kultur, der Tag für das deutsche Vaterland. Wie viel Hymne brauchen wir, haben wir heute gefragt. Diese Woche an der Sendung mitgewirkt haben Angela Fitsch, Hadija Haruna-Ölker, Doris Renk, Claudia Sauter, Dorothea Schuler, Birgit Spielmann und Burkhard Schmidt. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piroth und das war jetzt wirklich das Ende vom Lied.